Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein herzliches Hallo, hier ist mal wieder der Podcast Talking Basketball. Mein Name ist Olli D. und auch Stefan K. ist wieder da. Stefan, das ist uns.
Olli.
Manchmal hat man ja so Ziele, so Träume vor Augen, welche Städte man unbedingt besuchen möchte. Gibt es da eine, wo du unbedingt mal hin willst?
Also ich will unbedingt mal nach Neuseeland und dann natürlich auch, dort die wichtigen Städte sehen, wie Auckland oder Wellington. Ich habe aber heute gehört, dass es auch in Spanien noch eine Perle gibt, die ich noch nicht gesehen habe.
Echt?
Mhm.
Ich wollte eigentlich als Traumstadt und Ziel eigentlich auf Paris hinaus.
Ah.
Aber in Spanien gibt es auch schöne Städte.
Ja. Ja, aber vielleicht ist es ja eine schöne Verbindung. Vielleicht haben wir ja heute jemanden im Podcast, der in Spanien lebt, in einer Stadt, die ich noch nicht kenne, die aber sehr sehenswert wohl ist, aber auch sich mit Paris einen Traum erfüllt hat.
Meinst du? Das wäre ein Zufall.
Ja, aber bei uns ist ja nichts Zufall. Das ist ja irgendwie, könnte ja sein, ne?
Kanntest du eigentlich bis vor wenigen Wochen die Stadt Belém? Das Tor des Amazonas, habe ich gelesen.
Das ist eine Stadt in Brasilien.
Jawohl.
Und tatsächlich habe ich den Namen schon mal gehört, bevor dort ein ganz wichtiges Basketballturnier stattgefunden hat. Tatsächlich, ich bin in Geografie nicht so schlecht, nicht so weit gereist wie du, aber dann doch mit dem Finger auf der Landkarte, wie es früher hieß, schon überall gewesen.
Absolut. Ja, jetzt kommen wir mal so langsam auf unseren Gast, würde ich mal sagen. Ne?
Ja.
Belém. Hast du die spanische Stadt genannt eigentlich?
Nein.
Warum nicht? Weißt du, wie man es ausspricht?
Weil dann weiß ja jeder schon, wer es ist, wenn wir jetzt auch noch die Stadt verraten. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal die erste Frage.
Genau.
Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Mein zweiter Vorname ist Isabel.
Mhm.
So. Ja, fast schon französisch mit Vornamen zusammen, ne? Die beiden Vornamen zusammen. Könnte einen französischen Bezug haben. Das würde ja wieder passen für den Sommer. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Also, wir haben einen weiblichen Gast. Er hat in Belém erfolgreich das Olympia-Qualifikationsturnier bestritten. Und er spielt in Spanien. Und wir sagen, es ist nicht Leo Fiebig. dann bleibt ja eigentlich gar nicht viel übrig. Lieber Gast, wer bist du?
Hallo, ich bin Marie Isabel Gülich. Und ich spiele in Valencia in Spanien.
Großartig.
Herzlich willkommen. Freuen uns, dass du dabei bist. Du hast uns
deinen zweiten. Buenos dias.
Olli, ja. Du hast uns deinen zweiten Vornamen verraten. Jetzt frage ich mal, hat Otis auch einen zweiten Vornamen?
Otis hat ganz viele Namen irgendwie mittlerweile. Seine spanische Version ist Otito. Oh. Und dann gibt es noch Schmotis und Odie Bear und alles mögliche, ich glaube. Ja, aber er hört auf alles, schon ganz gut.
Okay, weil für die es nicht wissen, Otis ist dein Hund. Und
genau.
Ich wollte eigentlich den Vorschlag machen wegen des zweiten Vornamens, weil ich Alliterationen so mag und ich mir vorstellen kann, dass Olli total begeistert wäre. Otis Oliver wäre wundervoll, finde ich.
Ja,
Otis
Double O, ja, finde ich auch cool.
Ja, oder?
Ja, das klingt auch ganz gut.
Gefällt mir. Marie, bevor wir mal richtig einsteigen, du kennst ja die schönsten Städte der Welt, da warst du auch schon überall ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Stefan traut sich vielleicht demnächst mal nach Spanien zu kommen oder hinzufahren. Was ist in Valencia neben Frauenbasketball vor allen Dingen attraktiv anzuschauen?
Als Stadt? Ich meine, ach, ganz viel. Also Valencia ist ja direkt am Mittelmeer. Das heißt, man hat einen Strand, was ganz schön ist. Aber die Stadt an sich selber ist auch super historisch. Es gibt ganz coole Museen. Es gibt eine kleine Altstadt, die umringt ist von einer von zwei Toren. Und da war mal eine Mauer, aber die ist ja jetzt nicht mehr. Und außerdem, ich glaube, was Valencia so besonders macht, ist, ist ja neuerdings die grünste Stadt Europas. Und es gab hier mal einen Fluss, der durch die Stadt gegangen ist. Aber den haben die ausgetrocknet und da einen Park reingebaut, die Turia. Und ich finde das sehr sehenswert. Der Park ist wunderschön, mit, also richtig grün. Und deswegen, es gibt ganz viele tolle Sachen, ganz viel gutes Essen. Paella ist zum Beispiel auch Valencia, berühmt in Valencia. Also Paella muss man essen, wenn man hier hinkommt. Und dann gibt es noch ein alkoholisches Getränk, das heißt Agua de Valencia. Das kann ich auch sehr empfehlen.
Also das ist ja der schon. Das war das entscheidende Argument, dass du da hinfährst. Aber was ist Agua de Valencia?
Agua de Valencia ist, also Valencia ist ja die Stadt der Orangen. Und das ist ein... Genau, also ist auf jeden Fall, also da ist frischer Orangensaft drin, dann Cava. Und dann, es ist so ein bisschen Long Island-mäßig mit, ich glaube, Gin, Wodka und, ja, ich weiß gar nicht, was da noch, also ist ja auf jeden Fall, glaube ich, ballert auf jeden Fall, aber ist gut mit dem Orangensaft.
Wie oft hast du das Getränk schon zu dir genommen?
Noch nie, also tatsächlich noch nie, ich habe das noch nie getrunken. aber es schmeckt ganz gut. ganz am Anfang, ich bin ja schon seit 4 Jahren hier. Und dann hat man sich halt einfach mal durch diese kulinarischen Traditionen durchprobiert, also alles Mögliche. Und aber ich glaube, finde, wenn man Valencia besucht, ist das auf jeden Fall ein Muss.
Okay. Wie viel Spanierin bist du denn schon? 4 Jahre, Valencia, sprichst du die Sprache perfekt? Kannst Nein. du wunderbar Tapas kredenzen?
Also ich kann, das Gute an mir, weil ich so gerne esse, kann ich alles an Essen auf Spanisch bestellen, Tische reservieren, das kann ich natürlich alles, auch fließend auf Spanisch, und da verstehe ich auch alles, aber einen Podcast könnte ich jetzt nicht auf Spanisch machen.
Ich auch nicht.
Machen wir auch nicht, weil Stefan nicht kann. Ich kann ein bisschen, aber wir haben darauf verzichtet.
Dass ja, ich glaube, das würde wirklich ein Podcast sein, wo man nicht zuhören sollte. Ja, vielleicht auch.
Genau. Ja. Marie, es heißt, du bist super lustig. Wie bringst du andere zum Lachen?
Wer sagt denn, dass ich lustig bin?
Eine Mannschaftskameradin aus der Nationalmannschaft, deren Namen wir hier nicht verraten. So.
Ich weiß nicht. Ich glaube, situationsabhängig, ich bin halt sehr gut da drin, so Momente herauszufassen, die so ein bisschen ironisch sind und da dann Sarkasmus rein, so ein bisschen mit Sarkasmus und Ironie. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwelche Witze erzählt, sondern eher situationsabhängig, würde ich jetzt sagen.
Ja, und was bringt dich zum Lachen? Ist das dann auch dieser
genau das.
Situationsabhängige Humor?
Ja, halt ganz oft einfach so absurde Sachen, wo man sich einfach nur so denkt, the fuck? Aber ich weiß nicht. Ich bin eigentlich, ich glaube, ein sehr humorvoller Mensch. Also mich bringt vieles zum Lachen. Ja.
Ich wurde absurd, Stefan.
Was? Ach ja, Olli. Ja, und schon habt ihr zwei einen Lacher.
Sehr ja. Schön.
Aber vielleicht empfindet ja Marie dich als absurd und lacht über dich. Aber das
Nein.
Wollen wir jetzt nicht ausführen. Marie, du schreibst mit links und du wirfst mit rechts. Erklär uns das.
Ja, das ist einfach so passiert. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, so feinmotorisch ist für mich links super einfach oder ein bisschen natürlicher. Und alles, was mit so Sport zu tun hat, passiert einfach mit rechts. Aber zum Beispiel also malen mache ich mit links. Aber Zähne putzen und essen mache ich mit beiden Händen, immer irgendwie abwechselnd. Schminken auch ein gutes Beispiel, kann ich auch mit beiden Händen.
Spielst du Tennis oder Tischtennis mit rechts oder mit links?
Mit rechts.
Mit rechts, okay.
Glaube ich zumindest. Ich glaube schon, ja. Schon lange kein Tischtennis mehr gespielt.
Fällt mir eine Frage ein, weil das gerade ein absoluter Hype ist, vor allen Dingen in Spanien und mittlerweile auch in Deutschland. Hast du schon mal Padel gespielt oder Padel?
Nee, noch nie.
Weil das ist ja
Tatsächlich, aber
ein.
voll, richtig viele von meinen Freunden, die kein Basketball spielen, spielen Padel, ja.
Dann anhängend an die Frage von Stefan, wenn du mal Padel spielen gehst, mit welcher Hand würdest du den Schläger in die Hand nehmen?
Das weiß ich. Also keine, ich weiß es nicht. Ich muss echt mal überlegen. Ich habe auch letzten Sommer mal Tennis mit meinem Freund gespielt, aber ich weiß auch nicht mehr, mit welcher Hand ich das gemacht habe.
Beidhändig.
Ja, genau, einfach immer. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich glaube, ich würde sagen rechts, weil auch Fußball würde ich auch eher mit rechts machen. Mit links bin ich ja nicht so talentiert. Also generell nicht talentiert im Fußball, aber mit links noch weniger als mit rechts. Deswegen glaube ich eher mit rechts.
Bevor wir zu
Ja.
deinen ersten Schritten kommen, mal jetzt aktuell, wie gut ist der Basketball in Spanien? Wie gut tut er dir?
Der Basketball in Spanien hat mir richtig gut getan. Und ich finde, das Niveau wird halt auch jetzt immer höher, in der Liga auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall jetzt so, dass irgendwie, glaube ich, die meisten Teams auch richtig competitive sein können. Also man muss sich jedes Spiel auch wirklich, es ist jetzt nicht so, dass man jedes Spiel reingeht und sagt, oh, heute gewinnen wir mit 50 oder 40 und es wird easy, sondern jedes Spiel ist schon ziemlich anspruchsvoll in der Liga und das hat sich jetzt, finde ich, in den letzten 4 Jahren immer mit jedem Jahr gesteigert. Also es war im ersten Jahr haben wir wirklich viele Spiele mit 20 gewonnen, aber mittlerweile sind die Spiele auf jeden Fall schon tougher geworden. Und für mich persönlich hat mir spanischer Basketball einfach so dieser Flow, die Schnelligkeit, Fast Break spielen und das Spiel lesen, also einfach mehr Ballbewegung, hat mir auf jeden Fall so in dem Sinne auf jeden Fall sehr geholfen. Und dann die Defense halt einfach, also spanischer Basketball in der Defense rotieren halt richtig viel und sind halt sehr viel mit Hedge Defense und dann mit Rotation und das bringt einem natürlich auch sehr viel, vor allem als große Person, das einfach immer machen zu müssen, hat mir schon sehr geholfen.
Hast du in Polen gespielt, in Italien gespielt, in den USA gespielt, du spielst in Spanien. Erklär mal so einem Laien, wo sind denn da eigentlich die größten Unterschiede in den verschiedenen Ligen? Jetzt mal weg von Zuschauern, da kommen wir vielleicht hin, zu, tatsächlich vom Spielen, vom Basketball.
Also ich fand in Amerika, also im College war halt alles sehr, sehr strukturiert, also für mich zumindest, also Oregon State University war sehr strukturierter Basketball. Für die 4 Jahre haben wir 4 Jahre die gleichen Sachen gemacht. Man hat einfach so eine Identität in der Defense, eine Identität in der Offense und man weicht halt wirklich kaum davon ab, außer man hat halt wirklich eine Spielerin, die individuell so gut ist, dass man vielleicht das System ein bisschen angleichen muss. Aber da habe ich wirklich für 4 Jahre eigentlich nur das Gleiche gemacht die ganze Zeit. So von der Identität, die wir hatten als Team, war es halt immer gleich. Und dann natürlich der Wechsel in die WNBA war dann sehr, ja, ich würde sagen, sehr individuell. Also der Basketball in der WNBA kann ja sehr viel One-on-One-lastig sein. Also du hast halt so viele talentierte Spieler, so athletische Spieler, die eigentlich jeden One-on-One schlagen können. Da ist das Spiel halt dann schon eher sehr darauf ausgelegt, dass man jemanden One-on-One schlägt und dann entweder ein Layup hat oder ein Kickout und ein Dreier oder was weiß ich. Also das fand ich dann wieder den großen Unterschied von College zu WNBA, dass es nicht mehr so teamorientiert war, aber schon sehr auf die individuellen Skills. Und dann in Polen hatten wir halt sehr, sehr viele Ausländer, was dann wieder den Unterschied gemacht hat, dass wir halt schon eher wieder so ein bisschen amerikanischen Basketball gespielt haben, weil viele Amis dann halt auch da sind. Aber da war die Liga auch gar nicht stark. Also ich glaube, wir haben kein einziges Spiel verloren. Also wir haben ungeschlagen die Championship gewonnen. Italien weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, italienischer Basketball hat mir nicht so gut gefallen. Ich kann auch gar nicht so sagen, warum, aber so die Atmosphäre und die Energie war halt irgendwie nicht so. Aber es kann auch natürlich sehr teamabhängig sein. Ja, und dann in Spanien ist halt super Teambasketball. Also bei uns spielt auch keiner länger als 20 Minuten. Und ja. Ich hoffe, das passt das zusammen.
Genau. Du hast Oregon State erwähnt. Du warst 4 Jahre da, ja. 14 bis 18. Du bist rübergegangen. Warum? Also im männlichen Bereich heißt es ja mittlerweile, in Europa wirst du eigentlich besser ausgebildet als in den Staaten. Ist das im weiblichen Bereich noch anders? Oder hast du einfach auch andere als rein sportliche Gründe gehabt für diesen Wechsel?
Also ich finde, Leo und Louis zum Beispiel sind ein gutes Beispiel für eine Ausbildung in Europa. Und ich finde, die haben das sehr gut gemacht, aber die sind auch viel jünger als ich. Ich glaube, in den Jahren, wo ich halt 18, 19 war, war es einfach für mich der Schritt, um einfach nochmal zu wachsen und nochmal besser zu werden. Aber am Anfang, ich wusste halt nicht so genau, was ich nach meinem Abitur machen wollte. Also ich war mir nicht so, für mich war Basketball immer so ein meine Comfortzone, auch so, weil ich die Menschen und die Community da drin so gerne mochte. Und mir hat es natürlich Spaß gemacht und ich wusste, dass ich talentiert war, aber es war jetzt nicht so, boah, ich werde irgendwann mal in Spanien in der ersten Liga spielen wollen oder WNBA und keine Ahnung. Es war für mich einfach so, einfach, was mir Spaß macht, was mir gut getan hat, wo ich mich gechallenged gefühlt habe als Person, aber auch als Athletin. Und ans College bin ich eigentlich gegangen, um das halt noch so ein bisschen zu fördern und dann zu gucken, was ich aus mir rausholen kann und wie gut ich noch werden kann. Aber auch einfach den Aspekt, mal im Ausland zu leben, im Ausland zu studieren, Englisch zu lernen und fließend Englisch zu können, das war so auch meine Motivation. Mhm. Und dass sich das dann so alles entwickelt hat, war dann einfach irgendwie so ein bisschen, ja, es hat einfach passiert so, aber es war jetzt nicht so mein Traum irgendwie, ja. Mhm.
Ihr wart alle 4 Jahre im Tournament, im ersten Jahr sogar Final Four. Glaubst du?
Im zweiten Jahr.
Ja. Glaubst du, dass du ohne das College, auch ohne die Erfolge bei Oregon State, wenn du in Europa geblieben wärst, auch gedraftet worden wärst? Oder ist das eine ganz schwierig zu beantwortende Frage?
Ich glaube nicht. Okay. Also ich glaube, mir halt vor dem College ganz viel Krafttraining gefehlt, ganz viel Struktur. Ich hatte natürlich Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, aber ich bin halt wirklich eine große Person und ich glaube, durch College habe ich halt wirklich nochmal an Athletik dazu gewonnen, an Kraft und an so ein bisschen ja mehr Stabilität mit meinem Körper an sich selber, mit dem ich halt vorher gestruggelt habe. Ich weiß nicht, inwiefern ich das in Deutschland so erreicht hätte, weil damals war halt Krafttraining noch gar nicht so irgendwie, ich meine, ich hatte noch nie so richtig strukturiertes Krafttraining, als ich in Deutschland gespielt habe. Und dann bin ich ans College und auf einmal musste ich irgendwelche Squats machen und irgendwelche Cleans und irgendwelche Lifts. Und ich dachte mir so, kann ich auch nur die Stange benutzen oder?
Müssen da noch Gewichte dran?
Ja, können wir die Gewichte weglassen? Und also ich hatte wirklich, mein erstes Jahr war wirklich ein Struggle für meinen Körper, weil ich hatte unglaublich krassen Muskelkater. In den ersten Wochen vor allem, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen und da war ich echt so an meinem Level, so wirklich outside my comfort zone, wo ich so dachte, what the hell is going on? Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland erreicht hätte, muss ich ehrlich sagen, so zu dem Extent. Und ich glaube, das hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich dann auf diesem Level nochmal basketballerisch auch besser wurde.
Ja. Du hast gesagt, das erste Jahr war ja nicht so, es war schwierig für dich. Wie oft hattest du Heimweh? Wie oft hast du für dich gesagt, das zieht hier nicht durch, ich hau wieder ab?
ich habe schon sehr gestruggelt. Erstes Jahr, die ersten Monate sind natürlich immer super exciting, wenn man irgendwo neu hinzieht und es sind so viele neue Eindrücke und man ist so ein bisschen, man nimmt alles auf, aber man merkt gar nicht, wie müde man wird, auch vor allem dann mit der neuen Sprache dazu. Und irgendwann bin ich wirklich so, nach 3 Monaten war ich so, boah, irgendwie geht es mir gar nicht gut. Und dann wusste ich auch gar nicht so, warum es mir nicht gut geht und warum ich so traurig war oder so sentimental einfach, was mir so gefehlt hat, bis ich dann mal so drüber nachgedacht habe, boah, mir fehlt irgendwie ja so ein bisschen meinen Freund zu Hause und einfach mal Deutsch reden und so, weil wenn man halt auch so noch nicht so seine Persönlichkeit in Englisch entwickelt hat, fühlt man sich auch so ein bisschen lost einfach so. Man hat noch nicht so eine richtige Identität im Englischen. Deswegen, ich glaube, so nach einem halben Jahr war ich erstmal so, ich würde jetzt gerne nach Hause. Auch so das erste Mal Weihnachten nicht zu Hause feiern, war halt auch schwierig für mich. Und nach dem Jahr habe ich auch erstmal gedacht, ich will gar nicht zurück. Dann bin ich erstmal nach Deutschland geflogen. Ich habe auch alle meine Sachen gepackt gehabt und dann erstmal zurück nach Deutschland geflogen und war dann erstmal so einen Monat in Deutschland. Und dachte ich mir so, nee, ich ziehe das jetzt durch. Es kann ja nur besser werden. Und dann beim zweiten Jahr war es auch viel, viel besser. Ich habe mich viel wohler gefühlt. Es war alles viel natürlicher. Und ab da an hatte ich einfach nur Spaß.
Du sagst einfach nur Spaß. Wie war denn das Gleichgewicht zwischen akademischen und sportlichen Herausforderungen?
Also ich sage einfach nur Spaß, weil jetzt im Nachhinein denke ich mir so, war eine geile Zeit. Während der Zeit war nicht immer alles geil, muss man auch dazu sagen. Da habe ich auch oft gestruggelt und vor allem viel Stress mit Studium und Basketball zur gleichen Zeit. Je nachdem, was man für Kurse genommen hat, war ich schon so, okay, ich muss jetzt eine gute Note haben, damit ich weiter eligible bleibe, damit ich weiter spielen kann, weil es ja auch immer dann so, man muss ja gute Noten haben, um dann zum Training zu gehen, um zu spielen. Wenn man einen Kurs nicht besteht, dann ist man meistens dann ja auch gesperrt fürs Training. Deswegen gab es dann schon immer so den akademischen Druck, dass man halt ja, gut genug in der Universität ist, damit man auch im Training teilnehmen kann und bei den Spielen. Und es gab da wirklich Phasen, wo das wirklich sehr, sehr anstrengend war, wobei ich sagen muss, am College ist es halt machbar, weil halt alles darauf abgestimmt ist und alles an einem Ort ist. In Deutschland ist sowas super schwer, weil ganz oft ist Uni ja nicht mit dem Sport abgesprochen und viele Professoren sind wahrscheinlich so, ist mir egal, ob du morgen ein Spiel hast, du musst morgen zu dem Examen, so. Und da war es halt einfach easy. Die Professoren wussten Bescheid und es war easy, mit denen zu reden. Ey, kann ich den Examen 3 Tage früher schreiben, weil wir morgen abreisen? Und dann ist es okay. So.
Danach, wir haben es schon gesagt, bist du gedraftet worden. Wie ist das so, wenn man weiß, okay, es kann sein oder es ist wahrscheinlich, dass mein Name aufgerufen wird. In welcher psychischen Verfassung warst du an diesem Abend? Frag ich einfach mal so. Warst du super nervös oder hast du gesagt, kommt, wie es kommt? Hattest du eine Mannschaft, auf die du gehofft hast? Hast du dir die Mockdrafts angeschaut, wo du landen könntest?
Also ich habe mir die Mockdrafts nicht angeschaut. Ich hatte in den Wochen davor immer mal wieder Interviews mit verschiedenen Teams, wo man einfach mit den Assistant Coaches geredet hat. Ist dann wie so ein, ich hatte auch noch nie ein Interview für Basketball so an sich. Also es war dann wirklich, da war ich auch so ein bisschen, okay, also wie läuft das jetzt ab? Und ja, dann war es halt wirklich so, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was denkst du, wie du dem Team helfen könntest, woran willst du noch arbeiten, halt ganz, was ist dir wichtig, was sind deine Values? Das war halt ganz interessant auch für mich, weil ich halt auch sehr viel auch über mich nochmal lernen musste, weil irgendwie vieles im College einem ja immer so gegeben wird. Also Values sind halt dann einfach nicht meine Values, sondern die Values vom Team. Aber was sind eigentlich meine? So. Das musste ich dann erstmal selber noch so ein bisschen einfach rausfinden und drüber nachdenken. Das fand ich ganz interessant. Und damals, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist, aber zum Draft werden ja immer 11 Leute eingeladen. Und ich wurde halt nicht eingeladen, deswegen war ich halt so, ja, ich werde wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Runde sein, bin mir aber nicht sicher, wo und wie. Und dann war ich halt so vor dem Fernsehen und es war die erste Runde und ich dachte mir so, ja, also jetzt kommt erstmal die erste Runde und dann fängt die zweite an und dann denke ich mal, dass ich so ein bisschen aufgeregt sein werde. Also da war ich auch mal so, ja, okay, mal schauen, was so wird. Und irgendwie war das gar nicht so realistisch für mich. Ich war einfach wie so in so einem Film irgendwie, habe ich gar nicht gecheckt, was überhaupt passiert. Also, mir war es gar nicht so bewusst, was das alles so, was das bedeutet für meine Karriere, für mich als Spielerin. Und dann habe ich, nachdem der 10. Pick angesagt wurde, habe ich eine Nachricht von Phoenix erhalten, bevor ich überhaupt wusste, dass irgendwas passiert, und war so, hey, willkommen zu Phoenix, dies, das. Und dann war ich erstmal, so habe ich erstmal auf mein Handy geguckt, dachte mir so, hä? Wir sind dann noch in der ersten Runde. Dann habe ich halt alle meine Freunde angeguckt, weil wir haben den Draft halt alle zusammengeguckt, und dann war ich so, ich habe gerade eine Nacht bekommen, ich glaube, ich bin als Nächste dran. Und dann kam schon mein Name und alles, und da war ich so crazy. Und von dem Moment an ging alles voll schnell. Ich glaube, innerhalb von 2 Wochen war ich dann in Phoenix. Und ja, es ist dann einfach alles so passiert. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, musste ich das auch erstmal verarbeiten, aber man hatte gar keine Zeit, um das zu verarbeiten.
Aber ja. Eigentlich hast du gedacht, dass du einen Draft guckst und irgendwann fällt dann dein Name. Aber der General Manager hat schon vorher dir die WhatsApp geschrieben. Das ist irgendwie doof. Ja. Das ist eine Überraschung ja irgendwie. Das glaubst du erstmal gar nicht, oder? Also ist doch, mehr, wenn du da irgendwie auf so einen Bildschirm guckst und dann sagt jemand, oh, hier, Marie, Gülig, werden sie nicht gesagt haben.
Ich fand das eigentlich ganz gut, weil man so ein bisschen, weil man den Moment ein bisschen mehr wahrgenommen hat, als man dann mein Name kam. Also ich wusste dann schon, okay, jetzt kommt das und ich kann. Und es ist nicht so schnell, weil ich meine, der Draft passiert ja schon relativ schnell. Es ist ja schon so zack, 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 zack. Und so konnte man das nochmal so ein bisschen mehr wahrnehmen, was da wirklich gerade passiert. Wobei es ist einfach für mich einfach komplett, also ich war wirklich wie in so einem Film. Ja.
Ich meine, es ist ja per se eine Riesengeschichte, in die WNBA zu kommen. Jetzt war es Phoenix, Atlanta, LA für dich. Warum hast du es nicht geschafft, dich da trotzdem, sag ich mal, festzuspielen und dauerhaft eine Rolle zu bekommen?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich es wüsste, wäre ich es wahrscheinlich geschafft. Ich glaube, für mich in Phoenix war es schwer, weil ich halt einfach viele Spielerinnen vor mir hatte, die einfach einen großen Namen haben, einfach Superstars sind mit Brittany Griner, Sancho Little war damals in meinem Team, Dewana Bonner. Ich hatte ja, also das Team war ja stacked einfach nur mit Superstars, und es war nicht einfach immer in diesem Team mitzuhalten, vor allem wenn man, also ich hatte Zeit, dachte ich mir nur so, das sind alles neue Systeme. Ich muss irgendwie 5 verschiedene Defense-Arten kennen und verstehen und machen können. Und ich komme gerade vom College, wo ich 4 Jahre nur die gleiche Defense gespielt habe und noch nie eine Hedge-Defense und noch nie eine Switch und noch nie eine Rotation, sondern immer nur eine Back-Defense und Contain. Und das war ein Adjustment erstmal, einfach so. Ich würde einfach sagen, so richtig Basketball spielen. Und deswegen war Phoenix schwierig. Und Atlanta finde ich gar nicht, dass ich eine schlechte Saison gespielt habe.
Das war jetzt endlich deine beste Saison, würde ich sagen, oder?
Genau. Atlanta war meine beste Saison. Und eigentlich bin ich auch mit einem guten Gefühl dann nach L.A. gegangen, weil L.A. nach mir gefragt hat und unbedingt wollte, dass ich komme. Und dann habe ich mich halt vor der Bubble-Saison halt verletzt. Und dann war es halt schwierig für mich, in der Bubble so richtig Fuß zu fassen. Also ich war 14 Wochen mit meinem Fußgelenk verletzt, und dann war ich halt immer noch verletzt in der Bubble und habe versucht, das so durchzuziehen, wie es halt ging, weil sie mich drum gebeten haben. Und am Ende hat es halt nicht funktioniert. Und dann war dann war ich auch mental einfach irgendwo an einem Punkt, wo ich dachte so, okay, ich habe jetzt alles gegeben und es hat trotzdem nicht gereicht. Dann bin ich zurück nach Europa und dann habe ich erstmal gesagt, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Für mich und auch einfach für meine Mental Health. Und seitdem haben sich immer mal wieder Möglichkeiten ergeben, die sich für mich aber nicht richtig angefühlt haben. Und dann ist jetzt das mit der Natio so gut. Und für mich ist das dann einfach nochmal so irgendwie viel wichtiger, weil ich weiß, dass ich in der WNBA vielleicht nochmal ein Team finden kann und nochmal spielen kann, aber mir macht die Nation viel, viel mehr Spaß. Mir tut das gut, und Olympia jetzt, dann EM, dann WM. Das sind halt auch einfach Erfahrungen, die ich lieber mitnehmen wollen würde als WNBA. Und deswegen habe ich mich jetzt am Ende immer dafür entschieden, ja, den Sommer für die Nazi zu verbringen.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
Sprenger spricht, überall da, wo es Podcasts gibt.
Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Und jetzt kommt die Frage, mit der habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit beschäftigt. Du warst dann in einer Stadt, die ich liebe, Venedig. Mhm. Wie lebt es sich denn eigentlich in Venedig?
Ich habe ja in Mestre gewohnt, auf dem Land sozusagen. Und am Anfang war ich so, ich war einmal, bevor ich nach Venedig gezogen bin, in Venedig und dachte mir so, boah, finde ich gar nicht cool hier. Okay. Weil es war halt im Sommer, es war mörderheiß, okay. Es war richtig voll und die ganzen Gassen und ich war einfach nur so, boah, nee, ey, ich weiß ja nicht. Und dann, als ich da hingezogen bin und in der Offseason einfach da war, habe ich es wirklich lieben gelernt. Und ich fand es so schön, da zu sein und einfach jedes Mal irgendwas Neues zu entdecken und daher zu laufen. Und das Essen war natürlich fantastisch. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Ja.
Stefan, ja, Valencia oder Venedig? Das musste ich irgendwann mal entscheiden.
Also in Venedig war ich schon. Ich finde, diese Stadt ist komplett einzigartig. Die hat etwas, was keine andere Stadt der Welt zu bieten hat. Und ich liebe diese Stadt auch. Ich weiß aber auch, wie sehr den Einheimischen die Touris auf den Senkel gehen, die da diese Gassen, wie Maries gerade beschrieben hat, komplett überschwemmen und wirklich dafür sorgen, dass die Einheimischen eigentlich ein Leben führen müssen, was sie so nicht führen wollen und was eigentlich auch jemanden, der dort geboren ist und der dort sein Leben gestalten will, eigentlich gar nicht angemessen ist. Also von daher, das ist für mich sehr zweischneidig, aber also ich finde Venedig als Stadt großartig. Aber da war ich schon und Valencia war ich, wie gesagt, noch nicht.
Ich weiß nur, es war mal ein Fußballer, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, du vielleicht noch, Stefan, Gerhard Poschner, der hat mal in Venedig Fußball gespielt und die sind immer jeden Tag, ich glaube, zum Training oder zum Spiel mit einer Gondel gefahren. Das fand ich immer ganz, ganz cool. Also Mannschaftsbus in Venedig macht da irgendwie keinen Sinn.
Ja, aber wir, also keiner von uns hat in Venedig gelebt. Wir waren ja alle auf dem Festland.
Naja, ja. Das fand ich schon cool.
Aber wir haben ja jetzt viel über deine Auslandserfahrungen gesprochen. Wie groß ist aus deiner Sicht heraus der Faktor dieser Erfahrung, die du gesammelt hast, aber auch die ein oder andere in der Nationalmannschaft für den aktuellen Erfolg dieses Teams?
Ich glaube, riesig. Es ist halt einfach leider so, dass die deutsche Liga nicht competitive genug ist und nicht genug Möglichkeiten schafft, für Spielerinnen Erfahrung zu sammeln, um auf dem Level, auf dem wir jetzt spielen, richtig mithalten zu können. Und ich glaube, dass alle Spielerinnen, die halt im Ausland spielen und da auch Leadership-Rollen haben und Rollen haben, wo sie richtig competitive mithalten können, uns halt in der Nationalmannschaft unglaublich viel weiterhelfen, weil die einfach die Erfahrung mitbringen, die wissen, wie physisch das ist, wie schnell das ist. Also ich finde, der größte Unterschied ist halt einfach die Schnelligkeit, weil das Spiel einfach so viel schneller ist. Und es gibt halt so viele Spieler, die ein Skillset haben, wo man einfach nicht zu spät sein kann. Vor allem, wenn du halt irgendeinen krassen Shooter hast. Du kannst halt einen krassen Shooter in der deutschen Liga haben, Aber ich glaube, der Unterschied dazu ist dann nochmal, dass auf dem höchsten Level kannst du dir halt einfach keinen Millimeter alleine lassen. So. Und ich glaube, das sind halt einfach so Learning Lessons, die man einfach im Ausland eher bekommt und eher hat. Und die halt in der deutschen Liga halt so ein bisschen fehlen, die Schnelligkeit einfach von dem Basketball und dann halt das individuelle Skillset.
Wann glaubst du denn, dass denn irgendwann mal die deutsche Liga competitive ist, wie du sagst? Das ist ja kein Prozess, der mal eben in 4 Wochen passiert, sondern das dauert wahrscheinlich über Jahre. Und dann müssten ja so tolle Sportlerinnen wie du, wie Leo, auch dann auch mal in dieser Liga erscheinen, oder?
Ja. Ich würde es mir sehr wünschen, dass, wenn die deutsche Liga es schafft, einfach competitive so mithalten zu können. Aber ich glaube, dafür fehlen halt gerade einfach Gelder, Möglichkeiten für junge Spielerinnen, auf dem Level auch anzukommen. Ich finde es schwer, mir das vorzustellen, muss ich ehrlich sagen, weil so ein bisschen die Struktur dafür einfach fehlt. Also wenn man halt guckt, wie manche Hallen halt sind, dass halt alle Hallen irgendwie so, dass man zwar einfach so viele Linien auf diesem Court sind, dass es halt noch nicht mal eine richtige, einfach nur nicht nur ein Basketballcourt ist zum Beispiel. Das ist halt einfach schon selten. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe auch schon lange nicht, also wirklich lange nicht in Deutschland gespielt, dass ich jetzt wirklich pinpointing könnte, was jetzt die strukturellen Probleme sind. Ich glaube, da sind sehr viele. Aber ja, also ich würde es mir sehr wünschen. Ich würde auch sehr gerne wieder in Deutschland spielen. Aber vor allem, ich meine, ich werde jetzt 30. Deswegen so, ich fände es halt cool, meine Karriere in Deutschland beenden zu können, auf einem Level, wo ich mich halt auch trotzdem dann noch sehe. Also es wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir, aber ich weiß nicht genau, wie das passieren würde.
Ja. Sicherlich diskussionswürdig. Es gibt ja dann das Beispiel Alba Berlin, die auf einmal sagen, wir zählen auch auf die Frauen. Ich glaube, Svenja Brunkhorst wird da so auch ein bisschen Managerin der Damen und die aufgestiegen, spielen da schon eine gute Rolle in der ersten Liga. Und dann hast du, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber auch Provinzvereine, ne, die vielleicht noch in einer Turnhalle spielen, wo es noch nach Bohnenwachs riecht und vorher haben die Kinder Bockspringen da gemacht. Das ist natürlich dann die Verhältnismäßigkeit, die es gegeben. Muss es da mehr geben von den Vereinen, die Männerbasketball machen? Vielleicht hat Stefan auch eine Meinung zu, die dann auch sagen, wir machen eine Frauenabteilung. Dann spielt da auch halt Alba Berlin gegen Bamberg und Bayern gegen Heidelberg.
In Valencia ist es ja zum Beispiel so, ne?
Ja. Also ich finde schon, dass es vielleicht helfen könnte, vor allem, weil du halt im männlichen Bereich die Strukturen schon geschaffen hast und es die Strukturen einfach gibt. Und dann hast du natürlich dann auch die Möglichkeiten, du hast einen Kraftraum in deiner Facility, du hast Physioraum in der Facility, du hast eine Halle, die vor allem auch available ist, halt nur für die Spieler, das heißt, man kann individual practices machen, man muss sich nicht davon abhängig machen, okay, ist jetzt heute Morgen das Turnteam drin, ist die Schule da, ist die Halle besetzt, sondern es ist halt einfach möglich, wirklich individuell auch zu arbeiten und den Spielern halt individual Skillsets halt zu geben und die Möglichkeit zu geben, extra zu trainieren. Und im Männerbereich sind die Strukturen halt einfach schon geschaffen, im Frauenbereich halt oftmals nicht. Und dann ist es halt schwer, wenn du die Strukturen für die Frauen schaffen musst. Entweder musst du halt als Verein richtig Geld reinballern und dann Facilities erstellen, oder wenn die Strukturen im Männerbereich halt schon da sind, vielleicht macht es halt Sinn, dass die Vereine halt auch in den Frauenbereich investieren.
Und jetzt sind da die Engel, die nach Paris fahren, Olympia-Quali geschafft haben. Glaubst du, dass die unsere Basketball-Engel dafür sorgen, dass das alles ein bisschen schneller geht in Deutschland mit Basketball der Frauen?
Ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass wir jetzt mit der EM, also vor allem jetzt im November, als wir in Hamburg gespielt haben, hat man, also die Halle war halt voll und man hat gesehen, dass so die Passion eigentlich da ist von den Menschen und dass Menschen auch das Interesse daran haben, Frauen Basketball zu gucken. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft halt auch weiterhin pushen können, dass halt Vereine auch einfach sehen, okay, es ist profitabel und wir können damit auch Geld machen und es ist einfach auch ein Leistungssport, in den wir investieren können. Und ich hoffe, dass wir das mit unserem Erfolg und unseren Achievements einfach zeigen können. Ja, deswegen bin ich eigentlich positiv, aber ich glaube, dass wir als Spielerin vielleicht auch noch ein bisschen mehr einfach öfter darüber reden müssen und dass man einfach öfter das Gespräch darüber halt sucht, dass man halt möchte, dass die Liga halt gut wird.
Lass uns nochmal zur Nationalmannschaft zurückkommen, nach Belem. Mhm. Knappe Kiste gegen Serbien, dann habt ihr gegen Australien, ich glaube, das kann man so sagen, abgeschenkt. Ja. Und dann das alles entscheidende Spiel gegen die Brasilianerin, was ihr ja theoretisch auch knapp hättet verlieren können.
Ja.
Nimm uns mal mit, wie ihr gerade dieses letzte und entscheidende Spiel angegangen seid, weil ja auch Satou durchaus angeschlagen war.
Wie sind wir das angegangen?
Also vom Kopf her, habt ihr gesagt, auf jeden Fall auf Sieg spielen, diese Punktedifferenz gar nicht in der Birne haben?
Also für mich war klar, dass ich gewinnen möchte. Es ist auch ein viel geileres Gefühl, wenn du dir das wirklich verdient hast, wenn du gewinnst und dann kannst du richtig feiern. Ich glaube, verlieren und feiern ist auch immer so ein komisches Gefühl. Also war es auch einfach schon immer so in meinem Kopf und ich glaube für uns alle im Kopf so, lass gewinnen, damit wir auch wirklich, wirklich feiern können. So wirklich, dass wir uns das wirklich verdient haben. So.
Mit Aqua di Valencia.
Mit Aqua di Valencia. Oder Sangria oder so, weiß ich ja.
Wir reden ja bei Brasilien, oder?
Ja. Ich glaube, das war von uns allen das Mindset, dass wir da reingehen und das gewinnen. Und wir hatten einfach richtig Bock. Ich weiß auch einfach genau, dass wir an diese Halle angekommen sind und wir waren einfach so, ich habe richtig Bock zu spielen. Es war einfach so, let's go. Und ich glaube, vor dem Spiel, an dem Tag morgens, wir hatten Shootaround. Und da waren wir schon so, okay, heute wird wirklich tough. Und ich glaube, jeder hat sich mental so ein bisschen auf das Physische vorbereitet. Also ich habe mich auf jeden Fall auf das, ich habe die Spiele davor gesehen, dachte mir so,
da wird's zur Sache gehen.
Let's go. Und ich glaube, wir waren einfach nur alle bereit, das zu gewinnen. Ja.
Das Publikum, das Heimpublikum, ich glaube, es waren 9.000, korrekt?
Ja, ich glaube auch.
Ja. Das ist ja auch nochmal ein Faktor. War das dann wieder sowas, wo du sagst, gut, dass ich diese Erfahrung vorher gesammelt habe, dass ich weiß, wie man mit sowas umgeht?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Aber dann am Ende glaube ich, dass es egal, ob ich die Erfahrung davor gesammelt habe oder nicht, einfach richtig geil war. Also die Stimmung war so gut in dieser Halle. Also ich fand auch die Spiele davor war die Halle nie so voll, weil wir natürlich nicht gegen Brasilien gespielt haben, aber es waren immer Fans irgendwie da und die Stimmung war super positiv und so nie, es gab natürlich bei uns auch im Spiel Situationen, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht hätten die Fans auch ein bisschen gegen uns sein können, aber irgendwie war es immer so ein bisschen einfach nur gute Stimmung so und deswegen hat es einfach richtig Bock gemacht. Ja.
Hattet ihr denn nach dem Sieg auch gute Stimmung?
Ja, ich glaube schon. Also von den Fans auch. Also als wir sind ja dann nochmal raus und wollten, dann haben die Press-Conference gecrashed und da sind wir raus und dann war halt so eine, einfach außerhalb von der Halle waren halt alle Fans, die gerade zu ihren Autos oder nach Hause gegangen sind und die haben uns allen zugejubelt und mitgefeiert und es war halt dann schon ganz schön, dass sie halt auch irgendwie, ja, trotzdem irgendwie glücklich für uns waren. Und das hat irgendwie gut getan, ja. Und natürlich waren wir over the moon.
Ja. Jetzt habt ihr die EM letztes Jahr ohne Satou und Niara gespielt, die Olympia-Quali mit den beiden. Inwieweit hat das die Chemie in der Mannschaft verändert?
Ich glaube, jetzt bei der Olympia-Quali haben wir uns als Team wieder so ein bisschen mehr gefunden. Im November haben wir schon gestruggelt, so ein bisschen die Chemie mit allem zusammen zu finden, so die Chemistry und wie das zusammen auf dem Court funktioniert. Dazu muss man natürlich auch sagen, wir hatten einfach nur 3 Tage Training und einfach 3 Tage Training, das Spiel und go, so. Und deswegen würde ich sagen, Im November war es sehr, sehr wichtig, dass die da waren, einfach nur, damit wir alle ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist und wie anders es halt ist, weil es sind halt 2 Personen, die auch einfach Leistungsträger sind und dadurch ändert sich halt einfach immer was. Und ich glaube, jetzt in Belém fand ich es komplett natürlich und hat einfach gepasst. Und es hat Spaß gemacht und es war schön. Ich glaube, November war ein bisschen schwierig für uns alle, einfach nur, um sich so ein bisschen anzupassen. Und weil wir halt bei der EM im Sommer so wirklich so alle so close waren und wir einfach so wirklich wir selbst sein konnten. Und ich glaube, das hat nochmal so das Element so ein bisschen durchgemischt. Und dann jetzt in Belém war es aber wieder genauso und das war schön.
Dann gib uns doch mal einen Ausblick auf Paris. Was ist drin?
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, gegen wen wir spielen. Aber
ich spiele doch erstmal in Lille und nicht in Paris.
Genau, wir sind erstmal in Lille und dann mein Ziel ist es auf jeden Fall, nach Paris zu kommen. Das will ich schaffen. Und ich glaube, dass es machbar ist. Wenn wir halt wirklich alle gesund sind und alle am Start sind, ich glaube, ja, wenn das alles passt und das so alles funktioniert, wie man das möchte und wir alle da sind, dann kann ich mir vorstellen, dass wir es bis nach Paris schaffen können. Ja.
Svenja Brunkhorst hat gesagt, das bedeutet für sie alles, bei Olympia dabei zu sein. Was bedeutet das für dich?
Für mich auch, würde ich sagen. Also ich glaube, ich werde auch erst verstehen, dass ich bei Olympia bin, wenn ich dann bei Olympia bin. Weil selbst jetzt gerade, ich meine, wir haben uns dann dafür qualifiziert und ich dachte mir einfach nur so, crazy einfach nur, weil niemals in meinem ganzen Leben hätte ich mir ausmalen können, dass ich das jemals mal sagen werde und dass ich mit der deutschen Nationalmannschaft mal bei Olympia auflaufen werde. So. Also es war halt nie so, für uns war die letzten Jahre immer nur das Ziel so, Hauptsache wir schaffen es mal zur EM. So, das war immer so in meinem Gedanke. Ich will auf jeden Fall eine EM spielen. So. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, wo wir sagen, ich will auf jeden Fall Olympia spielen. Und das ist halt schon mal geil zu sagen. Und deswegen auf jeden Fall ein Dream come true. Ja.
Marie-Isabelle, erst in Lille und dann in Paris. Das ist ja, das klingt ja.
Ja, süß, das kann ja nur passieren.
Ja, absolut. War eigentlich klar. Ja. Lass uns noch ganz kurz zu dir kommen. Wir möchten dich auch noch so noch ein bisschen kennenlernen. Was sind denn so deine Macken?
Gute Frage. Gute Frage.
Nimm kurz auf.
Jetzt generell einfach als Person?
Ja, klar. Vielleicht hast du auch als Spielerin Macke, was weiß ich, dass du vor jedem Spiel erst den rechten Schuh binden musst oder sowas. Gibt es ja auch Leute, die irgend sowas haben.
Ja. Ich würde sagen, ich war mal sehr Routine-crazy, aber das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, weil mich das dann noch ein bisschen verrückter gemacht hat, um ehrlich zu sein, wenn es dann nicht funktioniert hat mit der Routine. Und dann hat mich das immer sehr gestresst. Deswegen bin ich mittlerweile so, dass ich halt versuche zu gucken, was ich brauche, was mir gut tut. Eine Macke für mich als Person, würde ich sagen, es ist was Gutes und was Schlechtes. Ich bin sehr harmoniebedürftig und gar nicht so konfliktfreudig. Und im persönlichen sowie im Basketballleben ist es nicht immer von Vorteil, so harmoniebedürftig zu sein.
Stimmt, ja.
Ich dachte, irgendwie, du bist eine Putzfee oder du hörst Heavy Metal beim Autowaschen oder keine Ahnung, dass du so eine Macke hast, weiß ich nicht.
Ach so, ja, also ich meine, vor Spielen höre ich ganz gerne KIZ. Ich glaube, das würde jetzt nicht so viele Spieler von sich behaupten. Aber ich glaube nicht, dass das eine Macke ist. Ja.
Überhaupt Musikrichtung, spielt das für dich eine Rolle in Musik? Auch gerade in Spanien hört man ja auch gerne, auch so Latino oder so. Gibt es da was, was du bevorzugst?
Ich bin gar kein Fan von Reggaeton, muss ich ehrlich sagen. Und was ich so bevorzuge, eigentlich höre ich fast alles. Ich bin eigentlich ganz easy in dem Sinne. Bin auch gerne DJ bei der Nationalmannschaft.
Okay.
Ja.
Lieber ein guter Film oder lieber ein gutes Buch?
Buch.
Was hast du zuletzt gelesen? Hast du irgendeine Empfehlung für uns?
Was habe ich zuletzt gelesen? Jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Also ich habe letztens einen Roman gelesen, der heißt Yellow Face, der war ganz gut.
Okay.
So ein bisschen Thriller-mäßig. Und sonst habe ich ganz, ganz viele so Basketball-Mental-Skills-Bücher, weil ich ja auch Sport, Performance-Psychologie studiere gerade, die ich auch sehr gerne lese. Und eines meiner Favoriten ist Mind Gym.
Okay. Mind
Genau.
Gym.
Ja,
Kannst du
kann
eine
ich empfehlen.
Paella Valenciana kochen?
Nein. Aber ich habe auch gar nicht groß genug, also mein Herd ist gar nicht groß genug dafür.
Also,
Ja, deswegen
das
geht
ist
das
halt
gar
Grund.
nicht. Ja.
Ja.
Gehst du gerne shoppen? Bist du eitel?
Also ich würde schon sagen, dass ich darauf achte, wie ich aussehe, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich super eitel bin. Ich gehe auf jeden Fall gerne shoppen, wobei das bei meiner Größe manchmal ein bisschen sehr schwierig ist. Deswegen bin ich eher so der Online-Shopper.
Du warst in L.A., du warst an der polnischen Ostsee, du warst in Venedig, du bist in Valencia, du darfst nach Paris. Gibt es einen Ort, wo du unbedingt mal hin möchtest, den du noch nicht gesehen hast?
Ich war noch, ja, ich würde voll gerne mal nach Australien, Neuseeland auch, fände ich richtig cool. Und Japan fände ich auch ganz geil.
So, Stefan möchte auch nach Neuseeland. Vielleicht könnt ihr euch
Ja,
ja.
komm,
Ja,
los.
so mit so einem VW-Bus nach Neuseeland.
Ja,
Musst du
läuft.
von Valencia
Otis
eben
kommt
kurz
auch
nach
mit.
Gießen den Stefan abholen und dann
Ja. Kriegen wir
ja.
gebacken. Kein Ding.
Ja. Roadtrip. Ja,
Genau.
wunderbar. Wie sieht so jetzt deine Woche aus, deine nächste Zeit? Was steht in deinem Kalender?
Ja, wir sind jetzt leider nicht mehr in der Euroleague. Wir haben uns ja nicht weiter qualifiziert. Deswegen ist bei uns jetzt ein bisschen entspannter. Wir spielen jetzt in der spanischen Liga. Das heißt, am Samstag spielen wir gegen Girona. Dann haben wir jetzt noch 3 Wochen einfach nur normale Ligaspiele. Und dann kommt das Copa de la Reina, was ansteht, was halt auch super groß hier in Spanien ist, also Pokal. Und das wird ein wichtiges Turnier für uns werden. Und ja, dann Playoffs irgendwann. Das steht an.
Und dann Lille und
Und
Schrägstrich
dann Lille und dann Paris.
Marie-Isabelle in Paris. Das ist
Ja.
Film. Und wir werden das verfolgen.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Zeit. Hab Spaß in Valencia, hab Spaß im Sport. Bleib vor allen Dingen gesund.
Ja.
Dankeschön.
Wir drücken alle Daumen und ganz, ganz lieben Dank. Lass es dir gut gehen, Marie.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da
Hasta
sein
luego.
durfte. Hasta
Sehr gerne.
luego.
Hasta luego.
Hasta luego, das kann ich auch
Hasta
noch.
luego, auch da draußen, das war das beste Call. Hasta luego, Stefan.
Hasta luego, Olli.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.